Der Rhein führt zu wenig Wasser, die Binnenschifffahrt ist eingeschränkt und gleichzeitig kämpft auch Deutschland mit einer ohnehin schwachen Wirtschaft. Doch während die Realwirtschaft unter solchen Belastungen ächzt, klettert der DAX weiter in Richtung Höchststände. Obwohl die geopolitischen Konflikte längst nicht gelöst sind und das knappe Ölangebot die Preise treibt. Wie passt das alles zusammen? Was macht das mit Wachstum und Inflation? Und zeigt sich gerade erst, was uns die Klimakrise wirtschaftlich tatsächlich kostet? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge Mikro trifft Makro und heute ist Montag, der 10. August 2026. Gefühlt gehen wir stark auf Weihnachten zu und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Ja, guten Morgen, ist gut. Das Thermometer zeigt schon wieder eine ganze Weile lang über 30 Grad an. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, aber das geht ja heutzutage schnell, du hast recht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ab 10 Uhr teilweise dass hier die 30 Grad Marken gerissen werden. Ja. Also von daher hat das gar nicht mal unbedingt was mit der Uhrzeit zu tun. Aber in der Tat, wir nehmen eher so Richtung Mittag auf heute, kurz nach dem Mittagstief sozusagen. Apropos Tief, nicht nur wir haben so ein kleines Mittagstief gehabt, vielleicht zwischendrin, auch der Rhein und andere Flüsse, die führen derzeit extrem wenig Wasser. Die Binnenschifffahrt, die ist teilweise sehr eingeschränkt. Es kann nur weniger Ware transportiert werden. Warum kann aus einem zunächst regionalen Wetterproblem so schnell auch ein volkswirtschaftliches Problem für ganz Deutschland werden?
Naja, weil diese Beeinträchtigung über die wirklich ungewöhnlichen und immer stärkeren klimatischen Bedingungen, jetzt im Sommer ist es die Hitze, ja nicht nur am Rhein und den anderen Flüssen halt macht. Das ist ein Phänomen, eine Beeinträchtigung, die in der ganzen Wirtschaft stattfindet. Gut, es ist der Transport und da trifft es erstmal die Anrainerfirmen an den Flüssen, die versucht haben, sich vorzubereiten. Angesichts der Erfahrung aus den letzten Jahren, 2018 hatten wir schon mal so ein ausgesprochenes und spektakuläres Niedrigwasser. Aber das übertrifft dieses Jahr nochmal alle Negativrekorde und deswegen ist das mit der Vorbereitung dann auch irgendwann zu Ende. Aber es geht ja weiter. Wir haben das Thema Brände, Waldbrände in Europa. Wir haben die Belastung fürs Gesundheitssystem, die geringere Leistungsfähigkeit von jedem von uns, gerade die Leute, die draußen auch gezwungen sind, was zu verrichten. Wir haben höheren Stromverbrauch durch Kühlung mittlerweile. Es wird ein Lebensmittelthema wieder geben. Die Ernten zeichnen sich ja ab, wie schlecht sie sind. Und dann sieht man eben, dass diese Temperaturen die ganze Wirtschaft betreffen.
Und sieht man dazu dann auch schon Auswirkungen an den Aktienmärkten? Weil wenn man so auf die DAX-Stände guckt, würde ich sagen, eher jetzt nicht. Aber vielleicht muss man das auch ein bisschen differenzierter betrachten, das Ganze.
Genau, also gesamtwirtschaftlich ist das oder mal wieder eins von diesen Themen, die sich an der Oberfläche wenig zeigen. Ich glaube noch nicht mal, dass es negative Wachstumseffekte gibt. Klar kann man gucken, ob die Produktivität der Menschen so hoch ist. Wenn es so heiß ist, da wird es kleinere Effekte geben, aber die werden unter Umständen dann wieder ausgeglichen, wenn die klimatischen Bedingungen wieder besser sind im Jahr. Also da ist nicht allzu viel für die Gesamtwirtschaft festzustellen, aber natürlich in den Strukturen. Also wir haben natürlich Branchen, die sich anpassen müssen. Und das ist immer diese berühmte Gewinner- und Verlierer-Situation. Also die Firmen, die jetzt darauf angewiesen sind, auf dem Rhein zu transportieren, die nicht auf Lastwagen ausweichen können, die sind beispielsweise Verlierer. Auf der anderen Seite gibt es eben Logistikfirmen, die eben zusätzliche Kapazitäten anbieten und das zu hohen Preisen machen können. Das sind dann wiederum die Gewinner. Das geht durch alle Branchen durch. Wenn man sich die Energieversorgung ansieht, dann muss man sagen, es hat ja auch Auswirkungen auf die Stromhersteller, auf die Kraftwerke, die kein Kühlwasser mehr haben. Da gibt es dann auch diejenigen, die darauf angewiesen sind, weniger darauf angewiesen sind. Und so ist es in allen Branchen so, dass es eben Gewinner und Verlierer gibt. Es gibt dann auch Auswirkungen bei einzelnen Sektoren oder Firmen. Also wer Kühlgeräte herstellt jetzt, der hat natürlich einen hohen Umsatz, aber oft sind das auch nur Sparten von einzelnen Unternehmen, die auf der anderen Seite auch wieder leiden. Also es ist ein großes Umverteilungsmechanismus, der da stattfindet. Und wie gesagt, am Ende wird jetzt nicht unbedingt herauskommen, dass die Wirtschaft daran merkbar zusammenbricht. Aber Belastungen wird es schon geben und bezahlen müssen diese Belastungen am Ende die Konsumenten. Denn alle Firmen, die jetzt höhere Preise haben wegen der Belastungen durch die Dinge, die nicht funktionieren in Lieferketten, legen natürlich diese Belastungen um auf die Konsumenten. Und wenn man sich fragt, wer trägt dann die Kosten für diese Klimaeffekte? Naja, man kann vieles benennen, aber am Ende, letzten Endes, kommt es immer bei denjenigen an, die die Leistungen der Wirtschaft in Anspruch nehmen. Und das sind dann am Ende die Konsumenten. Wirtschaft ist am Ende ein Mechanismus, der uns Konsumverbrauchsmöglichkeiten schaffen soll. Und die werden dann dadurch eingeschränkt. Und da kann man sicherlich schon Einschränkungen feststellen.
Die Politik, die hat jetzt natürlich reagiert. Man hat sich jetzt überlegt, was können wir alles machen? Und da ist man dann drauf gekommen, dass man sagt, naja, wir heben mal das Sonntagsfahrverbot für Lkw auf. Das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, erstmal so ja, eine ganz pragmatische Krisenpolitik, die da gemacht wird. Aber man könnte natürlich auch sagen, zeigt sich da vielleicht, wie verwundbar unsere Infrastruktur und unsere Lieferketten auch in der Hinsicht geworden sind, weil ich meine, das ist ja schon ein massiver Einschnitt jetzt in diese eigentlich ja, festgelegten Strukturen, die wir haben.
Ja und nein. Also nein deswegen, weil die Wirtschaft ja auch in vielen anderen Bereichen gezeigt hat, wie schnell sie sich anpassen kann. Diese ganzen geopolitischen Krisen, die auch für Lieferketten eben katastrophal waren, die sind ja dann gar nicht so stark wirksam geworden. Jetzt zum Schluss auch das Thema Persischer Golf, weil die Unternehmen schon merken, dass sie unter Umständen sehr schnell Umwege machen müssen, Anpassungen machen müssen, Workarounds hinkriegen müssen, Bezugsquellen diversifizieren müssen und auch ihre Absatzmärkte am Ende nicht mehr zu einseitig gestalten können. Ich glaube, das hat sich schon so weit rumgesprochen, dass die Unternehmen eben aus verschiedenen Richtungen, ob das die Geopolitik ist, ob das das Klimathema ist, ob das Regulierungen sind, die von heute auf morgen wieder eingreifen ins Wirtschaftsleben, dass man einfach flexibel sein muss. Auf der anderen Seite natürlich, ja, es gibt Einschränkungen. Gerade beim Thema Transportflüsse muss man natürlich auch sagen, dass das eine oder andere dann auch nachgearbeitet wird. Das, was jetzt nicht möglich ist, weil die Pegelstände zu niedrig ist, das wird dann hinterher halt schneller und mehr in drei Schichten eben dann produziert, um halt die ausgefallenen Lieferungen dann auch wieder hinzukriegen. Also es wird viel versucht, flexibel zu gestalten, aber am Ende kommen natürlich Belastungen raus, die dann am allerletzten Ende bei den Konsumenten landen. Und es ist so, dass diese Kosten in Zukunft weiter steigen werden, eben mit den sich verschlimmernden Klimaphänomenen. Und dass wir natürlich nicht vorausschauend genug gewesen sind, um zu sagen, nein, wir wollen das verhindern, wir wollen CO2-Bilanz eben früher und stärker verbessern. Das lag daran und liegt immer noch daran, dass die notwendigen Umstellungen, denn das Thema Klimawandel ist ja eins, was vielleicht auch in den 60er, 70er Jahren schon diskutiert wurde, aber was ja wirklich akut geworden ist, erst seit 20, 30 Jahren. Und der Umbau einer ganzen Wirtschaft innerhalb von 20, 30 Jahren, der ist so unvorstellbar aufwendig, dass wir auf so viel hätten verzichten müssen und dass so viel hätte teurer werden müssen, wenn wir tatsächlich versucht hätten, den CO2-Ausstoß beispielsweise durch Bepreisung von CO2 so radikal runterzukriegen, dann hätte das bedeutet, dass die Konsummöglichkeiten so eingeschränkt worden wären, dass die Menschen wahrscheinlich dazu nicht bereit gewesen sind. Und sie sind sowieso viel weniger bereit, überhaupt Kosten für den Klimawandel in Kauf aufzunehmen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir aus den letzten 20, 30 Jahren mitnehmen können, dass es eben nicht gelungen ist, diese Klimaziele zu erreichen. Und deswegen lebt man jetzt eben auch dann mehr und mehr mit den Kosten des Klimawandels. Wir schaffen es ja anscheinend auch nicht, die Ziele, die wir haben, bis 2040 eben hinzubekommen. Wir machen Fortschritte, ganz klar, beim Umbau des Energiesystems. Kann man sich auch fragen, ist das effizient, wie wir das machen? Das sind natürlich auch noch andere Fragen, aber es passiert schon viel. Aber nochmal, die Aufgabe ist gigantisch, eben ein Energiesystem einer gesamten Volkswirtschaft umzubauen. Und als allerletztes und aber auch wirklich problematischstes und schlimmstes Argument muss man dann noch natürlich ins Feld führen, dass selbst wenn Deutschland Musterschüler wäre und die Klimaziele übererfüllen würde, wir sind 3% des Weltmarktes mit 2% von CO2-Emissionen. solange es nicht gelingt, die gleiche Disziplin und den gleichen Ehrgeiz in allen Ländern der Welt zu verankern, funktioniert es nicht. Und wir haben schon im eigenen Land mit der Volkswirtschaft, die wir eigentlich dirigieren und lenken können, der Bundestag in Berlin kann die Gesetze verabschieden, wenn er will, und wenn er es demokratisch verantworten kann. Wenn wir das schon nicht schaffen, dann ist es auf internationaler Ebene noch aussichtsloser, denn da gibt es keinen Bundestag für die ganze Welt. Das heißt, also muss alles mit freiwilligen Absprachen und innerhalb der Länder passieren. Und diese Mechanismen, das sehen wir ja auch in vielen anderen, gerade geopolitischen Themen, die sind ja äußerst schwach. Und insofern ist es wirklich eine sehr, sehr problematische, der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, tragische Konstellation. Und die führt dazu, dass ja, trotz der Fortschritte, wir eben nicht schnell genug sind.
Wobei ich muss sagen, die Diskussion hat man ja häufig, wir können das Klima alleine nicht retten, da gebe ich dir ja recht. Aber irgendeiner muss anfangen und irgendeiner muss mal sagen, so kann es funktionieren und muss diesen Beweis antreten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es ein Land oder vielleicht auch mehrere Länder, das sind ja nicht nur Deutschland alleine jetzt, aber den Beweis antritt und sagt, so, wir haben das geschafft, das funktioniert und wir können das alle hinbekommen. Und ein gutes Beispiel ist die Mülltrennung. Da wurden wir immer belächelt, jahrzehntelang die Deutschen mit ihrer Mülltrennung, haha, und auf einmal, siehe da, macht es irgendwie dann doch jeder und Recycling ist halt kein deutscher Ausnahmeweg mehr, sondern eigentlich Standard mittlerweile.
Da gebe ich dir recht, das Gucken auf, wie heißt es schön, Best Practice und die Erfahrung aus anderen Ländern zu übernehmen, ist ein ganz, ganz wichtiger und sogar auch durchaus auch mächtiger und häufig angewendeter Mechanismus. Was ich jetzt gemeint habe, ist, dass diese Effekte nicht schnell genug gehen. Das ist es.
Ja.
Die Notwendigkeit und die kurzen Zeiträume, die uns bleiben, die sind eben zu kurz, um diese ganzen internationalen Mechanismen, einer probiert es aus und ist ehrgeizig, die anderen sagen, hey, das funktioniert, das machen wir genauso.
Oder eine Sache klappt, die andere vielleicht nicht.
Das genau. Kommt
ja auch dazu. Ist ja, manchmal ist es ja auch, das Leben ist halt auch manchmal Try and Error, wie man so schön
vollkommen richtig sagt. Ja. Genau, und so funktioniert es auch. Und wenn jemand was rausgefunden hat, ist es die allerbeste eigentlich Sozialpolitik, das eben von allen anderen nachmachen lassen zu können. Aber nochmal, angesichts der Zwänge und der kurzen Fristen, die uns anscheinend in der Klimapolitik bleibt, ist dieser Mechanismus eben nicht schnell genug.
Wie ist es denn, das, was wir jetzt gesehen haben an Beeinträchtigungen, lässt sich das schon irgendwie zurückführen mal auf die deutsche Wirtschaft? Also wenn wir jetzt sehen, wir haben ja ein schwaches Wachstum, strukturelle Probleme, jetzt kommen hier Einschränkungen dazu durch Binnenschifffahrt, wir müssen auf einmal mehr LKWs fahren lassen. Ist das was, wo man sagt, das haut nochmal zusätzlich eine Kerbe in die ohnehin angeschlagene Wirtschaft?
Nö, das ist, wie gesagt, gesamtwirtschaftlich an der Oberfläche ist da nicht so viel zu sehen. Wir haben diese Berechnungen, dass allein durch die Probleme bei den Transportwegen durchaus eine Produktion in messbaren Größenordnungen stattfindet. So 0,4% des BIPs werden dann halt weniger produziert im Sommer, wenn es so heiß ist, bei den niedrigen Pegelständen. Aber das darf man eben nicht als alleinigen Verlust verbuchen, sondern dann setzen eben solche Effekte über die Zeit ein. Das heißt also im nächsten Quartal, wenn die Flüsse wieder voller werden, dann wird eben mehr gemacht. Das ist bei anderen großen, spektakulären Wirtschaftsthemen ja auch so. Wenn es mal wie vor ein paar Jahrzehnten mal einen Streik gibt in einer Branche, Metallbranche, die dann 6 Wochen lang die ganze Produktion lahmlegen, dann war es ja auch so, dass man in den 6 Wochen, wo es stattgefunden hat, natürlich niedrige Produktion registriert hat und in den Statistiken ausgewiesen hat. Aber das wurde dann eben danach nachgeholt, um eben Aufträge dann vielleicht ein bisschen später, aber immer noch erfüllen zu können und eben das Ganze aufzuholen. Und so ist es mit den Klimathemen auch, denn es wird ja, zumindest hoffentlich, so sein, dass Transport eben über die Flüsse dann in ein paar Wochen wieder möglich ist.
Wenn wir jetzt aber mal auf den DAX schauen beispielsweise, auf den Stand des DAX, der liegt ja überhaupt nicht unter Wasser, sondern im Gegenteil, der ist eigentlich der Hochwasser sozusagen. Aktuell, da ist ja Springflut gewesen die letzten Tage und Wochen. Das passt ja so weiterhin gar nicht zu dem, was wir sonst sehen in der Nachrichtenlage. Also sei es der Stand der deutschen Wirtschaft generell, die ganzen Unsicherheiten, die es gibt, die Ölknappheit, die hohen Spritpreise, all das scheint ja dann erstmal keine Rolle zu spielen, weil man sieht, naja, die Unternehmensgewinne sind trotzdem gut.
Ja, das ist eben diese überraschende Erfahrung, auch für uns überraschend, dass können wir an der Stelle auch sagen, wir haben bei uns hier in der Deka, bei den Makroökonomen im Portfolio-Management ja auch viel diskutiert in den letzten 2 Jahren Und es ist ja so, wenn uns vor 10 oder 15 Jahren jemand all diese Probleme, angefangen von Corona bis hin zu den Kriegen, die wir ja vor unserer Haustür haben und die Klimathematik, wenn uns das alles jemand schon mal geschildert hätte, dann hätten wir gesagt, das geht nicht anders als mit einem Produktionsrückgang von 10-15%. Und die Überraschung liegt darin, wie flexibel eben die Wirtschaft ist. Jüngstes Beispiel ist eben jetzt der Persische Golf und der Iran-Krieg. Es ist ja immer noch so, dass die Straße von Hormuz nur wesentlich weniger Durchfahrt ermöglicht. Wir rechnen auch mittlerweile nicht mehr damit, dass sich das ändert. Das waren jetzt die Ergebnisse der letzten Wochen, wo eine Friedensinitiative ja sozusagen den letzten Hoffnungsfunken darstellte, dass der Krieg wirklich mit einem Frieden endet und eventuell sowas Ähnliches wie Normalität wiederherstellbar ist. Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass das nicht passiert. Es gibt ein neues politisches Regime in der Wirtschaftsstruktur dieser Region des Nahen Ostens, insbesondere bei dem Transportweg der Straße von Hormuz. Der Iran wird das kontrollieren und es wird nicht mehr so werden wie vorher. Und daraufhin werden sich die Wirtschaftsstrukturen in der Region anpassen. Das heißt, alle, insbesondere Anrainerstaaten des Persischen Golfs, die großen Ölproduzenten werden händeringend nach Alternativen suchen, je nachdem wie teuer diese Durchfahrt und wie einfach und schwierig diese Durchfahrt in Zukunft wird. Ist es zu teuer, ist es zu schwierig, werden eben alternative Transportstrukturen entwickelt, werden Pipelines und so weiter. Das ist eine Sache, die dauert ein paar Jahre, aber irgendwann hat sich dann die Wirtschaft angepasst. Und so erleben wir eben, dass vieles, was wir früher als absolute Katastrophe angesehen hätten, tatsächlich heute ganz gut verkraftet wird. Ich will nicht damit sagen, dass man alles auf dieser Welt, was passieren kann und wird, so abfedern kann, aber die Reserven und die Möglichkeiten sind größer als erwartet. Und das hat eben sein Spiegelbild in den Geschäftsverläufen von gut funktionierenden Firmen. Gut funktionierende Firmen findet man an der Börse. Weil wenn eine Firma nicht mehr gut funktioniert, dann wird sie sehr schnell durchgereicht nach unten, der Kurs sinkt und es fliegt aus allen Indizes raus und macht irgendwann Pleite. Das heißt also, die Unternehmen, die da in diesen Börsenindizes drin sind, das ist die Top-Liga der Unternehmen, die auch sehr darauf achten, dass sie eben effizient arbeiten und sich schnell anpassen können. Und das hat dazu geführt, dass trotz dieser widrigen Umstände gerade in den letzten 4, 8 Quartalen, also für 1, 2 Jahre, die Gewinne der Börsenunternehmen stark angestiegen ist. Und das zieht sich durch bis heute. Wir haben gerade wieder eine Gewinnsituation hinter uns, eine Gewinnsaison hinter uns. Und die Ergebnisse waren über dem, was man schon an hohen Erwartungen hatte. Es liegt nicht nur an den KI-Firmen, sondern es geht in die Breite hinein. Mittlerweile ziehen sogar die deutschen Firmen so ein bisschen an, also man kann die nicht vergleichen mit dem, was in den USA los ist. Der eigentliche Gewinnmotor ist in den USA und vielleicht noch ein bisschen in Asien, aber selbst die deutschen Unternehmen, und die Europäer sind auch noch ein bisschen besser, haben jetzt positiv überrascht. Ja, und das ist der Hintergrund, warum trotz all dieser Schwierigkeiten in der Welt und der Geoökonomie und der Geopolitik und den Auseinandersetzungen wir immer neue Höchststände in den letzten Wochen wieder erlebt haben. Die Gewinnentwicklung ist einfach sehr, sehr dynamisch.
Und trotzdem, um nochmal auf das Ölthema zurückzukommen, der Krieg, der läuft jetzt ja viele Monate schon und wir haben uns ja fast schon so ein bisschen an diese 2-Euro-Marke beim Sprit, an den Zapfsäulen gewöhnt etc. Also eigentlich ist es ja so ein klassischer Angebotsschock, ne? Also es gibt weniger Angebot, die Preise steigen. Aber das findet jetzt ja auch sukzessive Eingang in die Inflationsraten, die wir sehen. Muss jetzt die EZB nicht hergehen und da entsprechend reagieren, damit es entsprechend so ein bisschen eingebremst wird einfach das Ganze?
Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Das ist ein Thema, was gerade groß wird. Das heißt also groß diskutiert wird. Und zwar unter der Überschrift, was macht eigentlich diese neue geopolitische und geoökonomische Lage auf der Welt? Was macht die eigentlich mit den Volkswirtschaften? Und da dekliniert man alles durch. Die Verteidigung muss hochgefahren werden. Wir müssen flexibler werden, resilienter werden. Das kostet viel Geld. Die Finanzpolitik muss Schulden machen und so weiter. Das sind alles so Themen, über die man diskutiert. Und auch bei der Geldpolitik macht man sich da die Gedanken. Und der Schlüssel zur Diskussion, den hast du gerade schon auf den Tisch gelegt. Es geht darum, dass wir jetzt zweimal hintereinander einen Energiepreisschock erlebt haben. in den letzten 4 Jahren. Das war
Ukraine.
Der Ukraine-Krieg, ja. Und jetzt hier im Iran-Krieg. Und das heißt, die Energiepreise steigen sprunghaft an und das ist ein Inflationsimpuls. Normalerweise sagen die Notenbanken so in ihrer Logik aus den letzten Jahrzehnten, naja, wenn es mal einen Ölpreisschock gibt, dann ist der meistens ja recht kurz, dann funktioniert irgendwo was nicht oder es sind zumindest nur temporäre Ausfälle und dann geht dann der Benzinpreis mal hoch. Aber dann wird alles getan, um das schnell wieder herzustellen, dann geht er auch wieder runter und dann ist gut. Das ist bei den letzten Schocks nicht so gewesen. Die Beendigung der Energielieferung aus Russland war dauerhaft. Und es hat eine Weile gedauert, bis das ersetzt worden war und die Gaspreise sind immer noch hoch in Deutschland, die Strompreise sind immer noch hoch.
Ich wollte gerade sagen, weil die Konflikte sind ja nicht gelöst. Also sowohl der Ukraine-Krieg läuft noch, als auch natürlich jetzt dieser Iran-Krieg läuft ja auch noch. Das heißt also, beide haben ja immer noch einen Impact.
Genau. Und der gemeine Geldpolitiker spricht dann bei solchen Ereignissen von, du hast es auch schon erwähnt, Angebotsschock, also was wichtig ist.
Gut, ne? Das wusste ich noch aus dem Studium.
Das ist mittlerweile schon fast Grundschule. dass wichtige Einsatzprodukte werden auf einmal teurer und das ist dann nicht mehr was, wo die Notenbank sagen kann, naja, das geht morgen wieder zurück und alles ist wieder gut, sondern da pflanzt sich so ein Inflationsimpuls dann fort. Also dann gehen die Lebensmittelpreise als erstes hoch, dann gehen die Dienstleistungspreise hoch, Transport, Tourismus. Dann sagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jetzt reicht's uns aber, es wird alles teurer, wir brauchen höhere Löhne und jetzt mal einen richtigen Schluck aus der Pulle. Und auf diese Weise muss dann einer Notenbank die sämtliche Warnlampen angehen, weil das muss sie eben verhindern. Sie muss eben verhindern, dass sich Preissteigerungen verstetigen und immer weitergehen. Und so ist es auch. Die Notenbanken haben die Ukraine-Krise bekämpft mit hohen Zinsen. Und die Inflationsrate ist ja Gott sei Dank zurückgekommen. Wir waren bei 10% im Oktober 2022. Wir sind wieder runtergekommen auf 2%, aber eben nicht ganz. Es ist noch eine Restinflation drin geblieben. In Amerika sogar bei 3 oder 3,5%. In Europa, ja, die Kernrate liegt auch, also die Rate ohne das Öl liegt auch noch bei 2,5%. Das heißt, so ganz ist der erste Ukraine-Inflationsschock nicht rausgewaschen worden, da kam dann schon der nächste. Mhm. Und jetzt haben wir wieder einen Inflationsimpuls im System und die Inflationsraten sind hoch. Und der Finanzmarkt, der Anleihemarkt insbesondere, fragt sich, wann kommt der nächste Schock? Und wenn das die Zukunft ist, dass wir ständig von solchen sogenannten Angebotsschocks hier erwischt werden, dann wird es niemals mehr ausreichen, dass die Inflation ganz rausgewaschen wird. Und dann haben wir eine höhere Grundinflation drin. Und wenn das so ist, dann brauchen wir auch höhere Zinsen, weil wir wollen ja, wenn wir Geld anlegen, wollen wir ja hinterher die gleiche Kaufkraft haben wie vorher. Also wir müssen eine höhere Inflationsrisikoprämie in den Zins einbauen. Und genau das ist auch passiert. Das sind bisher 20, 30 Basispunkte, also 0,3 Prozentpunkte. Hört sich nicht viel an, aber läppert sich halt. Bei 10 Jahren sind das alles zinsmäßige Bedingungen. Und vor allen Dingen ist es eine Veränderung. Und die Frage, wie weit geht das? Ja, kommen immer noch weitere Risikoprämien dazu. Kurzum, wir haben zurzeit eine sogenannte steile Zinskurve. Das heißt also, die langen Zinsen, die 10-jährigen Zinsen sind relativ hoch. Und das hat damit zu tun, dass man nicht weiß, wie kommen wir noch raus aus diesem Inflationsgrundrauschen. Es sind alles keine schlimmen Zahlen. Es geht nicht um 10% Inflation. Es geht auch um keine argentinischen Verhältnisse mit 30% oder türkischen Verhältnisse, wo man das Preissystem wirklich vergessen kann. Bei einer Inflation von 30% weiß man nicht mehr, was soll eigentlich Preisanstieg mehr eigentlich sagen. Aber es ist eben ein Bruch mit der bisherigen Finanzwelt, die wirklich ganz strikt nur bei 2% Inflation verankert war. Und das sieht man eben jetzt schon in den Zinsen. Und das wird aufmerksam beobachtet. Ja, wie viel an Risikoprämie kommt da noch dazu? Das ist ein großes Thema zurzeit.
Gucken wir nochmal in die USA. Da gab es ja einen Wechsel an der Spitze der Notenbank. Die Fed hat einen neuen Vorsitz bekommen. Wie ist denn da dein Blick drauf auf den Kevin Walsh? Wie schlägt er sich denn? Hat er einen guten Start erwischt oder muss er auch viel, sag ich mal, regeln, weil auch in den USA, die werden ja genauso mit den hohen Spritpreisen zu tun haben. Da sind die Zölle noch ein Thema vielleicht. Da kommen ja auch einige Sachen zusammen.
Er hat einen miserablen Start gehabt. Er hat es geschafft, den gesamten Finanzmarkt erstmal völlig zu verwirren, so nach dem Motto, was kommt denn da jetzt von dem neuen Präsidenten an? Eigentlich hätte man sagen können, naja, also da gibt's neue Probleme, Inflation, ganz rauswaschen und so weiter, kann er anknüpfen und könnte ja für diese neue Welt, auch geopolitische Schocks, Angebotsschocks, dann eine Lösung präsentieren. Er ist ja zuerst unter dem Verdacht gestanden, dass er eine Marionette von Trump ist. Das war relativ schnell klar, dass er das nicht ist, weil er einen ganz eigenen Kopf hat. Sicherlich über gute Verbindungen zu Trump verfügt, aber niemals so weit gehen würde, das zu exekutieren, was Trump eben für Vorstellungen bei den Zinsen hätte. Das hat Trump mittlerweile aber auch geschnallt, dass er das nicht beeinflussen kann. Nein, aber Kevin Walsh, der neue Fed-Präsident, der hat eigene Vorstellungen von der Art, wie eine Notenbank ticken sollte. Und er hat schon von früher gesagt, die Notenbanken sind in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aus dem Takt geraten. Sie haben eigentlich einen falschen Weg eingeschlagen. Sie haben die Wirtschaft viel zu stark unterstützt, gerade in großen Krisen, Finanzkrise, Corona-Krise. Sie haben ihre Bilanz zu stark aufgebläht. Sie haben sich zu dick und zu fett gemacht. Und sie stören mittlerweile das Finanzwesen, das Finanzsystem. Die Notenbankbilanz war in der Spitze 7-mal so groß in den USA wie vor der Finanzkrise, also ein riesiger Apparat, der da aufgebläht wurde. Die Reserven der Banken bei der Notenbank haben sich vervielfacht. Das ist eine ganz andere Funktionsweise des Finanzsystems heute. Und Kevin Walsh ist eigentlich ein konservativer Notenbanker, der sagt, das müssen wir wieder zurückführen. Der Markt soll auch im Bereich Finanzen effizient arbeiten und das geht nicht, wenn da so eine dicke Spinne im Netz sitzt, die alles kontrolliert. So, das ist sein Antritt und deswegen sagt er zurück zu den Wurzeln. Wir machen das mal so, wie das vor 30 Jahren der Fall gewesen ist, als die Notenbankbilanz klein war. Also er will die Notenbankbilanz schrumpfen und er will auch nicht mehr die Märkte so stark beeinflussen. Er will gar nicht mehr so viel Kontakt zu den Märkten haben. Vielleicht mal zum Vergleich vor 30 Jahren. Tagte da in den USA eine Notenbank, wie das heute auch der Fall ist, aber es wurde nichts veröffentlicht. Es gab gar keinen Bericht über die Sitzung und über die Beschlüsse. Und ob die Notenbank den Leitzins verändert hatte, das durften die Händler rausfinden, wenn sie am Montagmorgen dann mit der Notenbank irgendein Kreditverhältnis aushandeln wollten und die neuen Preise genannt bekamen. Das war Kommunikation oder Nicht-Kommunikation der Notenbanken vor 30, 40 Jahren in Amerika. Das hat sich alles geändert. Man hat gesagt, wir müssen auf die Märkte, Finanzmärkte eingehen, wir müssen in Führung geben, wir müssen denen sagen, wo es hingeht, damit die nicht so stark schwanken. Und Kevin Walsh sagt, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das ist nicht notwendig. Und so hat er sich gleich in seiner ersten Sitzung hingestellt und hat gesagt, also das Kommuniqué dampfen wir erstmal ein auf die Hälfte. Und verschiedene Angaben und Hilfestellungen, die wir den Märkten gegeben haben, machen wir nicht mehr. Und das mit einer ziemlich hanebüchenen Begründung. Er hat dann gesagt, naja, die Wirtschaft soll sich jetzt mal wieder daran gewöhnen, auf die Wirtschaftsindikatoren zu reagieren und nicht auf die FED. Nicht auf die, was die FED aus dieser Wirtschaft macht. Also wir berichten auch gar nicht mehr darüber, wie wir denken, was ein eine hohe Arbeitslosigkeit oder ein toller Job-Report, was das für unsere Arbeit bedeutet. Früher haben wir das viel zu klein und klein vorgekaut, das machen wir nicht mehr. Denn wir sind ja eigentlich außen vor, wir sind ja eigentlich nur der Schiedsrichter des Spiels. Und an der Stelle, als er von den Schiedsrichtern gesprochen hat, da haben wirklich der gesamte Finanzmarkt nur kollektiv im Kopf geschüttelt und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist doch wie ein Fußballtrainer, der sagt, oh, wir brauchen kein Konditionstraining mehr, brauchen wir nicht mehr. Das ist wirklich eine Grundweisheit, dass die Märkte natürlich ausschließlich auf die Notenbankpolitik reagieren. Denn die Notenbank macht die Preise fürs Geld und danach richten sich alle abgeleiteten Preise und Kurse. Natürlich geht es einzig und allein darauf, erhöht die Notenbank die Leitzinsen oder nicht. Und das hängt von den Wirtschaftsfaktoren ab, von den Wirtschaftsdaten ab. Und zwar davon ab, wie die Notenbank auf diese Daten reagiert. Das ist der Grundmechanismus und den hat er mal gerade einfach so ablehnen wollen bzw. wegdiskutieren wollen. Naja, mittlerweile hat anscheinend die FED-Spitze das auch verstanden, dass das nicht so richtig, dass man damit durchs Examen gefallen wäre in der Universitätsprüfung. Und sind dabei, das zu reparieren. Übernächste Woche gibt es die große geldpolitische Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet, wo so ein bisschen hinter den Kulissen auch nachgedacht wird. Und da sind wir gespannt, wie der neue Notenbankchef diesen Fehlstart korrigieren möchte.
Ja, dann lass uns doch mal langsam auf die Zielgerade einbiegen. Eine Sache ist mir allerdings dieses Jahr wieder aufgefallen. Also das sogenannte Sommerloch, das gibt es irgendwie nicht mehr, oder? Also ich sag mal, so früher war es doch immer so, echt so ab Juli, Bundestag geht in Urlaub, alle sind unterwegs und dann kamen die obskursten Themen immer in den Medien hoch, was alles berichtet wurde. Oftmals irgendwas mit irgendwelchen Tieren, die irgendwo aufgetaucht sind oder irgend sowas. Das gibt's nicht mehr.
Ja, vielleicht sind die Zeiten zu ernst dazu. Ich glaube, Sommerloch dann, wenn man meint, die Welt ist eigentlich festgefügt, alles ist im Normalbereich, im nächsten Jahr passiert eigentlich so Ähnliches wie auch hier und die Weltordnung ist eigentlich auch in Ordnung, das Weltbild stimmt. Und das ist ja alles gerade nicht der Fall. Die Welt ist ja aus den Fugen, gerade diese Konflikte, die wir auch das ganze Jahr über verfolgt haben und die auch im Sommer nicht Pause machen, die sind es ja, die uns im Atem halten, die politischen Verschiebungen, die wir allenthalben sehen in allen Gesellschaften. Die großen Themen wie Klima, Migration gehen weiter und werden immer wichtiger. Und vielleicht ist das auch der Hintergrund, warum wir selbst im Sommer davon nicht so richtig abschalten.
Und vielleicht auch der Grund, warum viele so gerne in die 90er Jahre zurückschauen dieser Tage. Ah. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Zeit lang war ja so ein 80er Hype, aber jetzt sind die 90er voll in.
Ich wollte gerade sagen,
da war alles in Ordnung, ne?
Das schönste Jahrzehnt der Deutschen seien die 80er, aber ich glaube, das hängt davon ab, was du selber für ein Jahrgang bist.
Also ist bei dir die 80er, aber bin die 90er ja, oder
ich
was?
Ich bin ja reinstes Boomer-Material, das heißt also 80er. Ja.
Reinstes Boomer-Material, ja. Das ist ein schöner Sendungstitel fast. Ja, Ulrich, mit diesen weisen Worten beschließen wir mal die Sendung für heute, machen Feierabend zumindest hier vor den Mikros. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gilt natürlich weiterhin, wenn Sie Fragen haben, Feedback oder sonst irgendwas wissen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@dk.de oder kommentieren Sie unter unseren Social Media Posts, da sehen wir das dann auch und bauen dann Themen, die Sie gerne hören möchten, gerne auch hier in die Sendung ein. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Ja, das war's für uns für heute und wir gehen in so eine Mini-Sommerpause. Also wir übertreiben es mal nicht, wie es andere Podcasts machen, die dann teilweise 2 Monate nicht senden, das machen wir nicht. Aber wir setzen mal eine Folge aus, da gönnen wir uns beide ein bisschen eine Auszeit mal, sodass wir zum Ende der Sommerferien quasi wieder zurückkommen. Also wenn alle aus dem Urlaub zurück sind, dann senden wir auch wieder Anfang September. Aber in der Zwischenzeit, da lassen wir Sie natürlich nicht ohne Finanzpodcast zurück, sondern da gibt es ein bisschen Sondermaterial in unserer Reihe Investment Insight. Ich habe nämlich einmal mit Ingo Speich aus der DK Investment gesprochen über das Thema Hauptversammlung. Die Saison ist ja auch jetzt rum. Da berichtet er mal, wie das eigentlich so abläuft, so eine Hauptversammlung. Und er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was seine spannendsten Hauptversammlungen waren. Das ist auch ganz interessant. Und ich habe noch eine spannende Folge aufgenommen mit deiner Kollegin Gabi Wiedmann. Mit der habe ich nämlich auch mit einem Kollegen aus der DK Investment gesprochen über das Thema Rohstoffe. Und das ist auch sehr interessant und dieser Tage vielleicht wichtiger denn je, denn Rohstoffe stehen ja quasi ja, täglich in den Medien zur Disposition. Ansonsten war es das erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.